Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Als Katastrophenschutzexperte und Leiter des Covid-Krisenstabs des Landes ist mein heutiger Gast seit über einem Jahr im Dauereinsatz. Vor dem Coronavirus hat es einen Einsatzplan im Falle einer Pandemie nur auf Papier gegeben. Seit einem Jahr ist er der Mann, der für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen im Land verantwortlich ist. Markus Kurz ist heute bei mir. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Wie schaut denn normalerweise Ihr Morgenritual aus?
Naja, das ist eigentlich recht fixiert und jeden Tag gleich, mit Ausnahme des Wochenendes. Also ich stehe in der Regel so circa 10 Minuten vor 5 auf, starte also ganz normal mit der Morgentoilette, nehme mir dann viel Zeit für ein Frühstück. Meist nutze ich jetzt das Internetangebot und schaue die verschiedenen Nachrichtensendungen nach. Muss gestehen, da ist also der ORF so quer durch mit Salzburg heute beginnend, ZIP 1, ZIP 2, so mein ständiger Begleiter sozusagen. Ja, und im Prinzip starte ich dann irgendwann so um noch 6 Uhr, zwischen 6 Uhr und 6.15 Uhr in den Alltagstrott sozusagen. Und momentan darf ich das ja zwischen zwei Diensten tun, dem Landeskatastrophenschutz und dem Covid-Board des Landes.
Haben Sie dann auch so etwas wie ein Bereitschaftshandy?
Grundsätzlich hat das bei uns jeder im Landeskatastrophenschutz, aber wir sind nicht ständig in Bereitschaft. Also wir teilen uns momentan zu fünft eine Rufbereitschaft beispielsweise im Landeskatastrophenschutz und man kommt jede fünfte Woche dran. Dann ist natürlich das Handy noch mehr ein ständiger Begleiter, auch in der Freizeit durch die Nacht am Nachtkästchen, wenn man es genau nimmt.
Wie tief war Ihr Schlaf in den vergangenen 1,5 Jahren?
Also grundsätzlich schlafe ich sehr gut. Es ist vermutlich auch dem Alter geschuldet, dass ich irgendwann zwar in der Nacht mal wach werde. Gerade die letzten Nächte passiert das Gott sei Dank nicht so häufig. Aber eigentlich schlafe ich da gut und habe da keine Probleme. In meiner Zeit als Bürgermeister war es schon öfter so, dass ich in der Nacht noch einen Bleistift und einen Notizblock gebraucht habe, um mir das eine oder andere zu notieren. Aber das ist in der jüngeren Vergangenheit definitiv nicht so.
Momentan hat man ja irgendwie das Gefühl, dass wir die Pandemie schon langsam hinter uns bringen. Was sagt Ihr Gefühl?
Nun, ich glaube, wir haben momentan wieder Gott sei Dank eine Situation erreicht, wo wir sehr viele Vorzüge der Alltagsnormalität genießen werden können. Wir hoffen doch, dass wir in einen Sommer hineinkommen, wie es der letztjährige war. Ich glaube aber jetzt so aus meiner Wahrnehmung, bin kein Epidemiologe, aber so in meiner Wahrnehmung glaube ich schon, dass wir noch nicht wirklich durch sind, dass jetzt sehr viel davon abhängt, wie hoch ist die Impfbereitschaft, auch jener, wenn dann ausreichend Impfstoff da ist, und dass davon sehr viel abhängig sein wird, wie gut wir mit den Mutationen umgehen können. Ich glaube aber insgesamt, dass dieses Kriterium Hospitalisierungsrate, Belegung der Intensivbetten ganz wesentlich steuern wird, wie sich die Republik hier weiter aufstellt, um mit der Pandemie umzugehen. Und ich glaube, dass das auch im Wesentlichen der Faktor ist, wie die ganze Welt auf dieses Szenario, auf diese Pandemie blickt und sie handhaben will.
Die aktuellen Zahlen, waren die auch Ihr täglicher Begleiter?
Die aktuellen Zahlen sind in der Tat mein täglicher Begleiter, weil natürlich von den Zahlen sehr viel abhängig ist, wie wir die Tage gestalten, wie wir in die nächsten Wochen hinein planen. Die Zahlen sind maßgeblich für all das, was wir tun und wie wir entscheiden.
Sie hatten sehr viel zu entscheiden in den letzten 1,5 Jahren. Was war denn für Sie persönlich die schwierigste Entscheidung? Kann man da was rauspicken überhaupt?
Ich glaube, die schwierigste Entscheidung in all diesen Situationen ist immer der Systemwechsel. Wann aktiviert man irgendwelche Krisenmodi? Wann verlässt man sie wieder? Das sind eigentlich aus meiner Sicht die wirklich schwierigsten Entscheidungen. Der Rest sind meist Entscheidungsaufbereitungen für die Politik, damit hier sozusagen auf der gesamten Breite eine durchgängige Linie erzielt wird. Aber ich glaube, am schwersten tun wir uns insgesamt mit jenen Entscheidungen, wo wir Systeme verschärfen oder lockern, weil die Chance, etwas falsch zu machen oder sowieso falsch zu machen, es ist immer falsch, je nachdem, wie es die Bevölkerung dann letztlich auch empfindet. Das macht es so schwierig, diese Dinge zu tun. Aber das Wechseln der Einsatzmodi, das ist aus meiner Sicht eine sehr schwierige Entscheidung.
In welchem Einsatzmodi wir uns momentan befinden, darüber reden wir gleich weiter. Der Leiter des Covid-Einsatzstabs des Landes, Markus Kurz, ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Sie haben vorher schon gesagt, Sie haben verschiedene Einsatzmodi. Wie viele Modi gibt es da und in welchem Modus befinden wir uns momentan?
Ja, jetzt lassen die Zahlen nach. Wir blicken hier so sehr, sozusagen sehr optimistisch in den Sommer. Hier geht natürlich der Gesamtbetrieb hinunter, obwohl wir nicht im Normbetrieb sind. Also wir halten nach wie vor das Covid-Board vor. Es ist eine Sonderdienststelle, die sehr viel Koordinierungsaufgaben übernimmt. Es sind zweifelsohne Linienaufgaben zurückgestellt, um sich ganz der Aufgabe Pandemie widmen zu können, die auch überproportionell sozusagen oder überproportional Leistungen abverlangt. Und es sind die unterschiedlichen Aufgaben sehr unterschiedlich aufgestellt. Also beim Testen und beim Impfen, da gibt es eigentlich nur machen oder nicht machen. Dann ist nur mehr die Frage, wie breit kann ich es zeitgleich ausrollen. Im Contact Tracing ist es aber durchaus so, dass wir jetzt eigentlich seit Anfang Juni in ein fünfstufiges System umgestellt haben, damit wir hier auch wirklich in der Einsatzführung beweglicher werden können. Und da sind die Zahlen wieder ein wesentlicher Faktor, die Prognosen dazu, wie rasch wir die nächste Stufe sozusagen aktivieren oder auch zurücknehmen können.
Aufgrund von welcher Erfahrung hat man denn diese Modi aufgestellt? So eine globale Pandemie findet ja bisher zumindest noch nicht alle paar Jahre statt.
Naja, zum einen sind es unsere eigenen Erfahrungen, zum anderen sind es natürlich auch die Erfahrungen, die wir in anderen Ländern oder in anderen Staaten beobachten. Im Wesentlichen stellt man aber in Wirklichkeit auf die Bedrohungslage sozusagen ab, überlegt sich, mit welchen eigenen Mitteln kann ich dagegenhalten, gleichgültig ob das Personal oder Material ist, und hier sozusagen die Ausprägung des Schadensausmaßes in die Relation mit den eingesetzten Ressourcen zu bringen, das bestimmt im Wesentlichen diese Einsatzstufen, wenn man so will. Gerade im Contact Tracing kann man das sehr schön an den Fallzahlen festmachen. Man braucht natürlich auch immer Vorlaufzeiten, und das ist genau dann dieser Prognoseanteil, wo es wirklich wichtig ist, gut mit den Gesundheitsrechtlern, mit den Epidemiologen und auch mit unserer Statistik zusammenzuarbeiten, um hier ein gutes Bild zu bekommen, wo sich die Situation gerade hin entwickelt.
Jetzt klingt das alles sehr nüchtern, sehr mathematisch. Wie viel Emotion darf da eigentlich auch drinnen sein? Oder darf man sich Emotionen in dieser Funktion gar nicht so leisten?
Na, Emotionen sind immer dabei, weil man natürlich auch selbst betroffen ist. Das ist ja dann das Spannende, wenn man etwas verschärft oder wieder nachlässt. Das bedeutet automatisch, dass es für einen selbst, aber auch für die Familie im Hintergrund, natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einmal Auswirkungen hat. Ich glaube, Emotionen sind da immer dabei. Aber wenn man wirklich versucht, seine Aufgabe da gut zu machen, fokussiert man es ganz einfach auf die Fakten. Wir haben ja sehr gute Checklisten, wenn man so will, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Wir arbeiten das in unserem Führungsverfahren ab, schlagen der Politik das vor, wie wir den nächsten Weg sehen. Und meist bekommen wir auch eine gute Zustimmung, um hier weiterarbeiten zu können und den Nagel ins Brett schlagen zu können.
Aber es gibt natürlich immer wieder Kritiker, vor allem wenn man Entscheidungen zu treffen hat. Ich glaube auch in Ihrer eigenen Familie.
Natürlich, denn meine Familie ist ja selber betroffen. Ich bin mit einer Kindergärtnerin verheiratet, habe eine Tochter, die Diätologie studiert und in den Krankenhäusern derzeit Praktika macht, und eine zweite Tochter, die in einem großen Handelskonzern in der Zentrale arbeitet. Natürlich hat all das, was wir hier machen, auch Auswirkungen auf deren Leben. Ich spüre es auch bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel oder bei meinen Geschwistern, wenn es um die Reisetätigkeit geht. Ich versuche, solche Dinge sehr flach zu halten, weil am Ende des Tages bin Gott sei Dank nicht ich derjenige, der letztlich die Entscheidung trifft oder hier auch sozusagen zur Verantwortung gezogen werden kann, obwohl wir die Last natürlich mittragen. Sich hier abzugrenzen habe ich über die Jahre gelernt, und ich habe vor allem auch gerade in meiner Zeit als Bürgermeister sehr gut dazugelernt, dass man nicht alles persönlich nehmen darf, dass meistens schon das Zuhören reicht und dass man nicht auf jede Frage, auf jeden Vorwurf eine Antwort und Lösung haben muss.
Aber das heißt, da wurde manchmal schon auch zu Hause diskutiert unter dem Motto: Markus, warum muss das jetzt wieder sein? Was hast du dir hier einfallen lassen?
Sowas passiert. Also allein das Thema, jetzt gibt es die 3G-Regel, gibt es jetzt noch die Berufsgruppentests, kann das von mir jemand verlangen oder nicht, muss ich das tun, macht es überhaupt einen Sinn? Das sind so die Fragen, die einfach auftauchen. Oder auch dieses Thema, ja, wir nehmen die Selbsttests so ernst, machen das die anderen auch, kann ich mich da drauf verlassen, warum stellt ihr nicht mehr auf? Das sind dieses Pendeln zwischen den beiden Polarisierungsgruppen. Ist es etwas oder ist es nichts? Soll ich beitragen oder nicht? Gehe ich meinen eigenen Weg oder nicht? Da pendelt natürlich auch meine Familie, und ich gestehe auch ich selber manchmal hin und her. Ich habe es insofern leicht. In meiner vorgesetzten Rolle muss ich einfach mit gutem Beispiel vorangehen. man kann nur durch Vorbild führen, ist da meine Philosophie dazu. Daher bleibt mir eh nichts übrig, aber auch mich nervt diese Maske mittlerweile unendlich, obwohl ich schon für mich selber auch merke, dass ein paar Dinge sich geändert haben. Man greift nicht mehr alles an, man wäscht sich doch häufiger die Hände, besteht die Möglichkeit nicht, gibt es doch irgendwo ein Desinfektionsmittel, das man verwendet. Ich glaube, irgendwo so durchschwindelt sich da jeder durch diese Situation und das ist auch richtig so, das gehört dazu, das machen wir Menschen so.
Wir alle haben uns in den vergangenen 1,5 Jahren an einige Regeln und Maßnahmen gewöhnen müssen, von denen wir davor nicht mal eine Vorstellung hatten und es ändert sich ja auch immer noch andauernd etwas. Bei mir zu Gast im Radio Salzburg Café heute der Leiter des Katastrophenschutz und des Covid-Board des Landes, Markus Kurz. Können Sie sich das selber eigentlich noch merken, was, wann, wofür gültig war und ist?
Na, ich gestehe, also ich bin schon froh, wenn ich immer auch aktuell parat habe, was momentan gilt. Gott sei Dank hat sich vieles aber auch sehr vernünftig etabliert. Ich glaube, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe es also auch nicht ständig parat und wir dokumentieren Gott sei Dank sehr gut, können das alles gut nachvollziehen. Und ich glaube, das Wesentliche ist einfach in der Art und Weise, wie wir unseren Sonderdienstbetrieb hier gestalten, dass wir ganz einfach die Aufgaben solide verteilt haben und damit jeder einen bestimmten Bereich sehr gut überblicken kann und wir so auf diese Art und Weise den Überblick insgesamt nicht verlieren.
Als Katastrophenexperte des Landes waren Sie bisher in erster Linie mit Katastrophen wie Hochwasser, Stürmen, Schneechaos, Brandkatastrophen beschäftigt. So eine Pandemie, war das etwas ganz Neues für Sie oder gab es im Hintergrund für den Worst Case so etwas wie Notfallpläne?
Nun, mit dem Thema Seuche beschäftigen wir uns schon. Wir haben uns also sehr intensiv so in den Jahren 2005, 2006, das war die Zeit der Vogelgrippe, damit beschäftigt. Wir haben es ja schon mal ganz kurz verspürt, ich glaube 2010, 2011 mit dieser Schweinegrippe aus Mexiko. Also es ist irgendwo schon am Radar. Was wir jetzt aber schon dazugelernt haben, ist der Umstand, dass gerade Seuchen noch viel, viel schwerer vorauszusehen, viel, viel schwerer zu planen sind, als wir das vielleicht bei den klassischen Naturkatastrophen haben. Ein Hochwasser hat immer einen gewissen gleichen Ablauf. Das Wasser findet immer den gleichen Weg, das lässt sich berechnen, das lässt sich mit Niederschlagsprognosen, mit Bodensättigung relativ gut prognostizieren. Und da ist auch unglaublich viel passiert in der Vergangenheit, weil wir eben sehr viel Betroffenheit auch hatten seit 2002 so richtig beginnend. Bei der Seuche ist es ein bisschen schwieriger. Und was für uns vor allem auffällt, und das macht ja die Sache so durchaus kompliziert, ist der Umstand, dass wir hier auch Mutationen haben. Also wir kämpfen ja de facto gegen ein Lebewesen an, das sich auch ständig der Situation wieder anpasst. Wir verfolgen das ja gerade mit dieser indischen Variante, die einfach noch einmal infektiöser ist, weil es natürlich dem Erreger auch darum geht, zu überleben. Vielleicht ist aber umgekehrt genau dieses Mutieren auch jener Vorteil, dass der Erreger einen Weg findet, überleben zu können, ohne dass wir ihn final sozusagen bekämpfen. Wir kennen das ja bei Herpesviren, wenn es dir gut geht, spielt da gar keine Rolle und wenn man ein bisschen angeschlagen ist, dann artet das eben aus bis hin auch zu durchaus schwierigen Krankheitsverläufen und vielleicht ist das auch letzten Endes der Weg, wo uns diese Erreger hinführen wird. Bin da selber schon gespannt, wie sich das auswirken wird, aber die Seuche ist schon sehr speziell, das muss man ganz ehrlich sagen.
Können Sie sich noch erinnern, wo Sie waren, als der erste Covid-Fall bekannt wurde?
Also es war jedenfalls der 29. Februar. Ich glaube, ich war zu Hause, weil wir im Prinzip im Verlauf der Woche schon aufgestellt hatten, in die Gänge zu kommen, wenn wir den ersten Fall haben. Es war klar, wenn der erste Fall auftritt, dann aktivieren wir unsere Einsatzmechanismen, berufen den Landeseinsatzstab ein, hatten sogar das Personal schon abgefragt und an diesem 29. September war es dann soweit. Wir sind ganz einfach gestartet und ich meine, ich war zu Hause, weil ich eigentlich schon jede Minute eigentlich drauf gewartet habe, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit ist, dass auch in Salzburg der erste Fall auftauchen wird.
Wenn man jetzt zurückschaut, Frühjahr 2020, im Endeffekt jetzt in der Rückschau waren die Zahlen eigentlich viel niedriger, als sie dann noch im Laufe des Jahres wurden. War das aus der heutigen Sicht eine Überreaktion, dass man da gleich den ersten Lockdown so strikt eingeführt hat oder hatte das eventuell auch einen pädagogischen Effekt?
Also eine Überreaktion würde ich hier nicht unterstellen. Ich glaube auch, dass das Unterbrechen dieser exponentiellen Entwicklung gerade mit dem Lockdown geschafft wurde. Und wenn wir uns ehrlich sein, das alles hat deswegen auch so gut gegriffen, weil die Bevölkerung hier wirklich ganz, ganz toll mitgewirkt hat. Die Straßen waren in Wirklichkeit leer. Es hat jeder diese Nachtsperren eingehalten. Die Leute haben wirklich die Häuser nur für das verlassen, was zu dem Zeitpunkt eben erlaubt war. Und ich glaube, dass das schon ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir gerade in dieser Situation diese pandemische Entwicklung sehr gut eindämmen konnten. Also ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Da gibt es gar nichts daran zu rütteln. Vergleicht man das jetzt natürlich mit dem Herbst im vergangenen Jahr, dann schaut die Welt natürlich ganz anders aus. Ein Vielfaches an Infektionen, die da mitgegangen sind. Während wir aber natürlich parallel dazu gelernt haben, mit der Krankheit auch solider umzugehen. Das hat es ja dann letztlich in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen so spannend gemacht. Und gleichzeitig natürlich die Mitwirkbereitschaft hat ein bisschen nachgelassen. Ich meine, Hand aufs Herz. Ich habe da nicht jeden Tag auf die Uhr geschaut, ob es jetzt 20 Uhr ist und ob ich schon zu Hause bin, wiewohl ich eine Bescheinigung mitgehabt hätte, dass ich unterwegs sein darf. Aber da hat sich auch in den Köpfen einiges geändert. Und so etwas führt aus meiner Sicht natürlich schon dazu, dass sich die Gesamtsituation verschärft. Womöglich diese hohen Spitzen über einen längeren Zeitraum verteilen und ganz einfach die Bevölkerung, das gesamte Gesellschaftssystem viel stärker in eine Art Geiselhaft nehmen.
Das ist das Radio Salzburg Café. Einen schönen guten Morgen. Bei mir zu Gast ist heute der Leiter des Katastrophenschutzes des Landes, Markus Kurz. Nach knapp 1,5 Jahren Pandemie, denken Sie, wird die Bedrohung durch das Virus mittlerweile anders wahrgenommen?
Ich glaube, das Thema polarisiert nach wie vor unglaublich stark und mit jedem Tag, der dazukommt, noch stärker. Also die Bevölkerung verteilt sich hier in meiner Wahrnehmung wirklich so im Wesentlichen in 3 Dritteln. Ein Drittel, das es komplett leugnet, ein Drittel, das wirklich Angst vor dieser Situation hat und ein Drittel, das halt mitwirkt im Rahmen dessen, wo es leicht geht und im Wesentlichen sozusagen ihren Beitrag leistet. Am Ende des Tages ist es, wie ich meine, eine Frage der Betroffenheit. Wenn ich die Krankheit gehabt habe, schwachen Verlauf hatte, keine Nachwehen bis jetzt verspüre, dann ist ganz klar, dass man vieles nicht mehr versteht, was hier passiert oder was hier angeordnet ist. Auf der anderen Seite, wenn ich einen schweren Verlauf hatte, wie jemanden in der Familie hatte, der betroffen ist, dann schaut die Welt bestimmt ganz anders dazu aus. Und dann gibt es halt eine große, breite Masse, die überhaupt noch nicht mit dem Erreger in Wirklichkeit in Verbindung gekommen ist, die einfach sich darauf verlassen, dass die Gebote der Stunde sozusagen mitgenommen und eingehalten werden. Und irgendwo da drinnen bewegt sich sozusagen diese Gesamtwahrnehmung aus meiner Sicht.
Wie begegnen Sie Verschwörungstheoretikern? Die gab es ja wahrscheinlich immer schon, nur treten sie mittlerweile in größerer Zahl auch öffentlich auf?
Ja, das gehört aus meiner Sicht dazu. Ich glaube aber am Ende des Tages, die Fakten führen eindeutig vor Augen, was die tatsächliche Situation ist. Und es ist ja in der Tat so, dass ja jeder mittlerweile irgendjemanden kennt, der durchaus auch einen schweren Verlauf gehabt hat und wo man schon erkennen muss, es ist für viele eben eine lächerliche Angelegenheit, für manche ein sehr schwerer Verlauf und Verschwörungstheorien wird es immer geben, das gehört dazu. Und gerade so eine Pandemie, die in irgendeiner Art und Weise die gesamte Welt hier in Atem hält, ja, das ist eine gute Gelegenheit und das gehört dazu.
Inwieweit schaut man denn auf andere Länder, auf andere Staaten, auf andere Erdteile bei dem, was man selber so plant?
Ja, wir beobachten die Situation hier zweifelsohne, wobei wir natürlich auf einer Landesebene eher die umgrenzenden Bundesländer, das angrenzende Ausland sozusagen im Fokus haben. Ja, natürlich die Republik schaut da viel weiter hinaus, aber unterm Strich, wenn man es genau nimmt, kämpft jeder mit den gleichen Waffen und ich denke, dass die Mechanismen in der westlichen Welt hier sehr, sehr, sehr gleich sind und durchaus ja, vergleichbar sind.
Jetzt mussten im Zuge der Pandemie ja auch viele Aufgaben ganz neu erfunden und organisiert werden, wie Teststraßen, Impfstraßen, Orte, ganze Täler unter Quarantäne zu stellen. Dafür braucht es ja auch Mitarbeiter. Wie hat sich denn das alles im Rückblick vielleicht doch relativ schnell eigentlich organisieren lassen?
Ja, wir stützen uns hier ganz einfach auf gewonnene Erfahrungen ab. Also wenn der Auftrag an den Landeskatastrophenschutz lautet, organisiert bitte dezentral möglichst viele Testungen hinuntergebrochen auf die letzte Gemeindeebene, dann schaut man sich natürlich an, was ist ein vergleichbarer Ablauf, der vor allem allen Akteuren bekannt ist. Und daher lag es beispielsweise gerade bei den ersten Massentests nahe, diese wie eine Wahl zu organisieren, weil das machen wir periodisch. Da kennen sich die Gemeinden aus, da kennen sich die Bürgerinnen und Bürger aus. Und um diese Idee, einen Massentest wie eine Wahl zu organisieren, ist es dann nur mehr wichtig, die logistischen Abläufe, die Technik mit einzubinden und das Contact Tracing parallel dazu aufzustellen. Ich glaube, es ist immer so ein Dahinhandeln von bekannten Systemen. Man nimmt vertraute Module heraus und baut aus diesem Gesamtsystem dann oder aus diesen Einzelteilen ein Gesamtsystem, mit dem man sich dann sozusagen der nächsten Einsatzaufgabe widmet.
Mittlerweile funktioniert in diesem Zusammenhang ja auch schon sehr vieles digital. Mhm. Wir alle haben Codes am Handy und bekommen SMS und E-Mails mit Testergebnissen, Impfvermerken und etc. Das ist ja eigentlich auch eine eigene Wissenschaft. Und die Menschen, die das programmieren, hatten ja vorher auch noch keine Pandemieerfahrung und wussten nicht, was da wo gebraucht wird, wie was funktioniert, dass man es auch anwenden kann.
Also ich gestehe für mich, das Thema Technik hat für mich selbst im Denken eine vollkommen neue Dimension sozusagen erreicht. Bis dato war für mich eigentlich immer die Welt dahingehend in Ordnung, dass man eine Technik im Frieden aufstellt, dass man sie in Ausbildungen, in Übungen erprobt und darauf zurückgreift, wenn es soweit ist. Gerade diese Pandemie hat uns gezeigt, wie groß der Druck hier auch ist, die neuen Technologien ständig weiterzuentwickeln und sozusagen auf Stand zu halten, weil vor allem in der Einbindung der Bevölkerung, und das war das komplett Neue an diesen Mechanismen, es gar nicht anders geht, als diese Technik weiterzuentwickeln. Also gerade wenn ich an die Selbsttests denke, hier eine App zu implementieren, die so eigentlich noch keiner gemacht hat für diese Aufgabe, das ist eine Challenge. Aber es braucht schon auch den Mut zu sagen, okay, wir stützen dieses System darauf ab. Und das ist für mich selber eine sehr wesentliche Erkenntnis, weil bis jetzt war Technik in all diesen Einsätzen, gerade wenn wir an Naturkatastrophen denken, eigentlich immer den Behörden vorbehalten, damit sozusagen Lagebeurteilung durchführen zu können, Lage darzustellen, Ableitungen zu treffen und bestenfalls die Bevölkerung in Form von statischen Bildern auf der Homepage zu informieren. Aber jetzt auf einmal kam es zur Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich habe gerade erst dieser Tage unsere Notfallpläne angeschaut, so für die Beherbergungsbetriebe, Veranstaltungen. Und da sieht man schon, dass die Technik unglaubliche Spuren hinterlassen hat. Wo wir früher oder im letzten Jahr noch komplizierte Verständigungsketten auf telefonischem Wege hatten, passiert da unglaublich viel in der Technik. Und das bietet sehr, sehr viele Vorteile und Möglichkeiten in der Bewältigung. Natürlich, der Aspekt des Datenschutzes erlangt damit natürlich auch eine vollkommen neue Dimension und das in einer vernünftigen Balance zu halten. Das ist eigentlich die große Kunst, die die Techniker und die Datenschutzrechtler sozusagen ausgleichen müssen.
Das Radio Salzburg Café heute mit Markus Kurz. Wir haben heute schon über die technischen Entwicklungen im Zuge der Pandemiebekämpfung gesprochen. Denken Sie, war das so etwas wie ein digitaler Turbo, wenn man da jetzt auch etwas Positives darin sehen möchte?
Also aus meiner Sicht jedenfalls, ob hier jede Entwicklung dann wirklich toll ist und auf diese Art und Weise bleiben soll, da muss sich jeder so seinen eigenen Kopf machen. Ich sehe das eine oder andere durchaus skeptisch, erkenne aber wirklich, Technik ist in einer komplett neuen Dimension mitzudenken, gerade wenn es um eine starke Interaktion der Bevölkerung mit den Behörden und mit den Problemlösern geht.
Die Bevölkerung wurde ja auch aufgerufen, mitzumachen, was sie im Endeffekt ja auch getan hat. Ich glaube, es kann sich niemand von uns mehr einen Alltag ohne Masken vorstellen. Denken Sie, wird das wieder mal anders auch? Können wir irgendwann mal die Masken zu Hause lassen und uns wieder mit der Hand begrüßen?
Also ich bin überzeugt, dass wir wieder eine Normalität finden werden, wo die Krankheit sich mit der Menschheit sozusagen arrangiert oder wir einfach so gut durchgeimpft sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Ich glaube aber schon, dass ein paar Dinge hängen bleiben werden. Also das Thema Händehygiene, das wird so schnell, wie ich meine, nicht verloren gehen. Bin auch überzeugt, dass es bestimmt Leute geben wird, die Hände eben nicht mehr schütteln. Glaube aber, dass eine Rückkehr auch zu unseren Ritualen und Gepflogenheiten sich irgendwann wieder einspielen wird. Es geht nur darum, wie gut kann ich diese pandemische Situation jetzt beenden und wie gut kann ich diesen Erreger handeln, auch so im Jahresverlauf und über die kommenden Jahre, damit diese Alltagsnormalität sich wieder etablieren kann. Also ich bin noch wirklich guter Dinge, dass wir hier einen Weg zurück zu sehr viel Normalität finden werden. Wir dürfen es nur nicht übertreiben in der Erwartungshaltung, wie schnell das gehen soll. Ich glaube, das war ja auch der Fehler letztes Jahr im Sommer, dass jeder der Meinung war, jetzt sind die Zahlen unten, das war es jetzt, alles gut geschafft und wird schon passen. Und dann dieser große Anstieg, der sich im Oktober eingestellt hat. Und ich denke, diese Gefahr ist noch nicht vorbei. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Herdenimmunisierung ist jetzt das Gebot der Stunde.
Markus Kurz, Sie sind gebürtiger Burgenländer. Wie sind Sie denn eigentlich nach Salzburg gekommen?
Eigentlich über das Militär. Bin von der Militärakademie 1990 ausgemustert. Mein Zieldienst dort war Salzburg. So bin ich nach Salzburg gekommen. Gar nicht so freiwillig. Ich wäre viel lieber nach Baden bei Wien gekommen. Unterm Strich betrachtet, die Kaserne gibt es dort heute gar nicht mehr. Und als ich dann so im Jahr 93, 94 die Chance hatte, wieder Richtung Osten zurückgehen zu können, wurde es eigentlich für mich gar keine Option mehr. Mein Herz war da schon schwer verankert in Salzburg und so bin ich ganz einfach in Salzburg geblieben.
Das heißt, Ihre Frau ist mitschuld?
Meine Frau ist mitschuld. Sie ist eine gebürtige Salzburgerin, eigentlich seit Kind an in Elixhausen wohnhaft. Da wohnen wir auch jetzt und das passt ganz gut für uns.
Wie viele Burgenländer-Witze mussten Sie sich im Laufe Ihrer Salzburg-Zeit anhören?
Jede Menge, aber das ist in den letzten Jahren wirklich wenig geworden, weil nur die wenigsten mich noch als Burgenländer zuordnen. Ich glaube, da hat auch sehr viel meine Bürgermeisterei dazu beigetragen, dass man mich eigentlich als Salzburger verortet hat, weil es eher untypisch ist, dass ein Südburgenländer in Salzburg in einer Gemeinde Bürgermeister werden kann. Also oberösterreichische Landeshauptleute, da gibt es jede Menge davon, das weiß ich wohl. Aber auf so einer lokalen Ebene sozusagen so etwas machen zu können, wird ein bisschen schwieriger sein. Aber durch das werde ich einfach mit Salzburg verknüpft, auch mit meiner Tätigkeit im Land Salzburg, im Landeskatastrophenschutz. Der das hat stark nachgelassen. Aber es stimmt, es gab viele Jahre, wo der Burgenländer immer wieder herhalten musste für gute Witze.
Haben Sie noch einen für uns auf Lager?
Auf die Schnelle müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Vielleicht fällt mir noch einer ein, da komme ich da gerne nochmal drauf zurück.
Mein heutiger Gast hat, bevor er zum Katastrophenschutz gekommen ist, seine berufliche Laufbahn beim Bundesheer begonnen. Markus Kurz, warum war das für Sie ein Ziel gleich nach der Matura?
Na, um ganz ehrlich zu sein, es war kein Ziel nach der Matura. Also ich bin ja hobbymäßig Schlagzeuger und irgendwie war es immer so mein Wunsch, mich mit der Musik zu beschäftigen. Hatte einen Schlagzeuglehrer, den Kurt Gober, also man kennt ihn vielleicht von der KGB, der Kurt Gober Band, der mich da auch unglaublich gepusht hat, gerade in den ersten Jahren der Oberstufe, der dann aber irgendwann die Musikschule Güssing verlassen hat und ans Konservatorium nach Graz gekommen ist. Der Nachfolgelehrer hat das nicht mehr so gepusht und damit bin ich ein bisschen so gedanklich auch von diesem Thema weggekommen. Wusste, dass ich zum Bundesheer einrücken muss, weil ich tauglich bin und habe mich damals entschlossen, gleich ordentlich das zu machen als einjährig Freiwilliger. Und im Verlauf dieser Zeit beim Bundesheer in Binkerfeld habe ich mich mit diesem System immer mehr angefreundet und sozusagen jetzt viele Dinge für mich mitnehmen können, die ich einfach für richtig gehalten habe. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche die Aufnahmeprüfung an der Militärakademie. Mir war klar, es gibt 300 Bewerber, es werden nur 100 genommen. Ob das auch gar nicht im Groß herumposaunt. Also meine Familie war der Meinung, ich bin in Binkerfeld, während ich eigentlich eine Woche an der Militärakademie die Aufnahmeprüfung absolviert habe. Und dann hat das eine das andere ergeben. Ich habe es also geschafft, hier hineinzukommen, habe die Ausbildung durchgezogen und bin dann eben nach Salzburg gekommen und ich muss gestehen, ich war wirklich sehr gerne immer Soldat und sehr vieles, was ich jetzt in meinem Brotberuf als Katastrophenschützer mache, hat sehr viel mit den Mechanismen des Militärs zu tun und hilft mir unglaublich, meine Aufgaben lösen zu können.
Sie waren ja dann auch bei großen Katastrophen im Land im Einsatz. Ich glaube, damals auch schon bei der Brandkatastrophe in Kaprun, später dann bei den Stürmen, Kyrill, Emma, Paul, wie immer sie geheißen haben. Und bei den Hochwassern zwischen 2006, 2013. Mhm. Was konnten Sie denn aus diesen Katastrophen für sich lernen? Oder ist man in solchen Momenten einfach auf Einsatz?
In Kaprun war ja als Presseoffizier des Militärkommando Salzburg dabei. Das war also eine ganz spezielle Aufgabe, wenn man es genau nimmt. Und Nach diesem Einsatz hat mich ja Franz Schausberger als Landeshauptmann damals abgeworben und ich wurde sein Pressereferent und bin dann eben erst nach der Wahl 2004 in den Katastrophenschutz gewechselt. Also ich glaube, für mich selber war diese Zeit bei diesen Einsätzen im Land insofern sehr lehrreich, weil es mir gelungen ist, wie ich meine militärische Ausbildung mit der zivilen Ausprägung dessen, was hier wie Einsatzkräfte auf der zivilen Seite sozusagen denken und ticken, gut kombinieren zu können. Und das ist das, was für mich jetzt eigentlich am Ende des Tages übrig geblieben ist. Ich gestehe schon, wann immer die Aufgabenstellung und vor allem das Zeitfenster sehr eng ist, die Ressourcen knapp werden, verfalle ich immer wieder in meine militärischen Methodik. Ich nenne sie jetzt mal vorsichtig so, die es dann vielleicht für manche Außenstehende auch ein bisschen autoritär wirkt. Aber in dem Moment, das merke ich selber immer wieder und meine Frau erinnert mich immer wieder daran, Moment, jetzt runter vom Gas, du bist daheim, jetzt ist nicht Dienst, jetzt nicht mehr dein militärisches Kurzprotokoll sozusagen. Aber da verfalle ich schon in diesen Denkmodus, weil es ja am Ende des Tages darum geht, eine Aufgabe zeitgerecht fertigzustellen und zum Erfolg zu bringen. Und ja, da verfalle ich durchaus in diese Mechanismen, wiewohl es mir sehr wichtig ist, dieses Militärische sehr zivil sozusagen umzusetzen.
Das heißt, Sie übernehmen dann das Kommando mit Befehlston?
Zumindest bleibt dann wenig Platz, es auszudiskutieren. Es ist immer eine Frage der Zeit. Also wenn viel Zeit ist, dann kann man über sehr vieles reden. Aber wenn die Zeit sehr knapp ist, und ich erlebe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig, dass die Zeit unglaublich knapp ist, die Dinge auf die Reihe zu bekommen, da bleibt aber auch nicht Zeit zum Diskutieren. Wenn sozusagen die Entscheidung, der Entschluss gefallen ist, wie es gehen soll, dann geht es um die Umsetzung und da können wir nicht mehr drüber diskutieren. Und ich glaube, dort ist es dann auch in Ordnung, autoritär zu sein. Und wenn sich die Situation entspannt, geht es wieder kooperativer und mit mehr Besprechungen und ganz zivil ab.
Radio Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Markus Kurz, Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Warum?
Ich finde, es steht mir gut und es passt sehr viel dazu.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Also ich esse leidenschaftlich gern Gegrilltes.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Zwei Bücher. Ein Buch, das hat mir Harry Bräuner geschenkt, als ich als Bürgermeister aufgehört habe. Wir waren ja im gleichen Regionalverband mit der Geschichte Salzburgs. Das ist ein ordentlicher Schmöker, dass ich so etappenweise abarbeite. Bin gerade bei den Erzbischöfen angelangt. Und das zweite Buch ist ein Taschenbuch, beschäftigt sich mit dem Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg, heißt Panzer vor Moskau. Das ist so ein bisschen ein militärischer Ausgleich für mich, um an der Sache dran zu bleiben.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Eigentlich noch vor. Nur das, was hinter mir liegt, das kenne ich schon. Möchte auch keinen Tag jünger sein, als ich es bin. Und ich denke, die Zukunft, die bringt noch so viel Tolles für die gesamte Menschheit und für alle jungen Menschen, ich beneide sie da alle sehr und ich denke nach vorne, das wäre richtig. Das muss kein großer Sprung sein, es geht nicht um Jahrhunderte, aber so 50 oder 75 Jahre nach vorne, das würde mich wirklich jucken.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Anderen geholfen zu haben.
Wie würden Sie Glück definieren?
Gesund und zufrieden zu sein.
Mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute der Leiter des Katastrophenschutzes des Landes, Markus Kurz. Sie waren einige Jahre bis 2018 Bürgermeister von Elixhausen, haben das Amt dann zurückgelegt. Gemeindepolitik und Katastrophen, gibt es da Gemeinsamkeiten?
Also ich gestehe, dass ich, als ich mich entschlossen habe, 2008 Bürgermeister zu werden, es mir im Katastrophenschutz ein bisschen zu fad war. Meine Frau hat oft gesagt, also es kann ja nicht immer etwas passieren, nur damit es dir Spaß macht oder damit du dich in deiner Wohlfühlzone befindest. Also mit der Grund war, dass ich noch Herausforderungen gesucht habe, muss ich zweifelsohne in der Bürgermeisterei dann letztlich auch gefunden. Und ich gestehe, die letzten Monate erinnern mich wieder ein bisschen an meine Zeit als Bürgermeister, weil ich war ja trotzdem im Katastrophenschutz mit 50% beschäftigt. Zwar nicht als Leiter, sondern nur als Mitarbeiter, aber habe den Rest sozusagen dann Bürgermeister gemacht. Und jetzt geht es mir ein bisschen ähnlich. Ich bin Leiter des Katastrophenschutzes, ein Papier mit 51% und gleichzeitig der Leiter dieser Sonderdienststelle Covid-Board im Land mit 49%. Und da merke ich jetzt schon, dass ich also in der Wochenbelastung eine ähnliche Situation habe wie als Bürgermeister, nur mit dem Vorteil, dass man mich jetzt nicht wählen muss und mit dem Vorteil, dass ich schon davon ausgehe, dass die Dauer nicht eine Legislaturperiode ausmachen wird, sondern wirklich eine Chance besteht, dass sich im Laufe des nächsten Jahres die Situation weiter normalisiert.
Aber es ist Ihnen momentan auf jeden Fall nicht fad.
Nein, momentan ist nicht fad. Also ich muss wirklich gestehen, freue mich über jeden freien Tag und wo ich auch nicht angerufen werde und bin froh oder freue mich jetzt schon auf die Zeit im Sommer, wo wir nicht jede zweite Woche wieder neue Aufgabenstellungen, neue Rechtsgrundlagen bekommen, die zum Handeln zwingen, sondern jetzt geht es darum, die nächsten Wochen bis hinein zu den Ferien solide aufzustellen mit all dem, was das Land braucht, um über den Sommer und die Corona-Situation im Sommer zu kommen und dass wir dann frühestens wieder im Herbst die Ärmel aufkrempeln und eine höhere Einsatzbereitschaft wieder aufstellen müssen.
Sie haben vorher schon erzählt, Sie waren als Jugendlicher begeisterter Schlagzeuger. Ich glaube, Sie sind ja auch immer noch Mitglied in der Blasmusik.
Das stimmt, in der Ortsmusikkapelle Elixhausen. Wir haben jetzt gerade wieder den Probenrhythmus mit 1. Juni langsam gestartet. Ja, das mache ich nach wie vor. Ich sehe das als einen Ausgleich. Und ich muss auch gestehen, die Musik hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet, obwohl mir jetzt die Pandemie schon vor Augen geführt hat, wie viel Zeit ich eigentlich auf diesem Segment oder in diesem Segment so im Jahreskreis liegen lasse. Aber es ist für mich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, in der örtlichen Gemeinschaft dabei zu sein. Es macht auch Spaß, wenn dörfliche und örtliche Feste über die Bühne gehen, einen fixen Platz in der Musik zu haben und sich sozusagen von der breiten Masse auch mit abheben zu können. Und vor allem, was mir immer sehr viel gegeben hat, war, dass in den Beginnjahren hier in Salzburg meine Frau selber in der Kapelle mitgespielt hat und mittlerweile meine Töchter auch musizieren. Und gerade die wenige Zeit, die ich als Bürgermeister mit meinen Kindern hatte, da konnte ich sehr viel kompensieren in der Musik, weil wir eben gemeinsam auf den Musikausflügen unterwegs waren. Und das hat uns insgesamt immer wieder gut getan.
Welches Instrument ist da mittlerweile Ihres?
Nun, ich bin nach wie vor der Schlagzeuger, bei mir hat sich da nichts geändert. Meine Töchter spielen Klarinette und Saxophon. Meine Frau hat das jetzt eher zurückgestellt, hat Querflöte gespielt. Also es ist so ziemlich alles einmal dabei. Eine wirkliche Stubenmusik geht es nicht aus, weil man mit mir als Schlagzeuger da relativ wenig anfangen kann in einer Stubenmusik.
Jetzt sind wir noch mitten in einer Pandemie. Wenn man sich so die Themen von Katastrophenfilmen anschaut, da gibt es eben auch die Seuchen, da gibt es jede Menge Umweltkatastrophen. Es gibt aber auch das Blackout, ein Szenario, über das ja auch schon seit vielen Jahren gesprochen wird, also ein flächendeckender Stromausfall. Sind Sie da als Katastrophenschutzexperte auch in diesen Dingen schon vorbereitet, dass, wenn so etwas mal stattfindet, dass man weiß, was zu tun ist? Oder rechnen Sie mit so etwas?
Ja, das Thema Blackout haben wir am Radar. Und ich gestehe auch, vor der Pandemie haben wir da wirklich große Anstrengungen unternommen, um hier wirklich planerisch vorwärts zu kommen. Wir hätten sogar für den 12. März im Jahr 2020 ein großes Planspiel ins Auge gefasst gehabt, das dann aber natürlich der Situation geschuldet abgesagt wurde. Wir haben dieses Szenario auf dem Radar und mir wurde diese Frage schon oft gestellt, wie schätze ich das denn ein? Ist das real oder ist es nicht real? Und ich würde meinen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist bestimmt so hoch wie die, dass wir eine Pandemie bekommen. Wir sind gerade in einer Pandemie und ich würde nicht ausschließen, dass das wirklich ein Thema ist.
Ohne jetzt gleich negativ in die Zukunft schauen zu wollen, aber wie und ob uns so ein Blackout tatsächlich treffen könnte, darüber wollen wir gleich noch weiterreden. Das Radio Salzburg Café heute mit Markus Kurz. Sie haben vorher gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts, eines flächendeckenden Stromausfalls, ist genauso groß wie die einer Pandemie. Es gibt ja Menschen, die bereiten sich sehr sorgfältig auf Worst-Case-Szenarien vor. Man nennt sie sogenannte Prepper. Die haben Notstromaggregate zu Hause, Tabletten zur Trinkwasserherstellung, ein Lebensmitteldepot. Ist so etwas übertrieben oder macht das tatsächlich Sinn?
Also vorbereitet zu sein macht Sinn. Ich glaube aber auch, man darf nichts übertreiben. Und wir haben ja das jetzt allein schon bei dieser Pandemie gesehen, dass Bevorratung allein hin zum ersten Lockdown sofort ein Thema für die Bevölkerung war, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die hier um sich gegriffen hat und wir Gott sei Dank einen Handel hatten, der hier sehr vieles sehr gut kompensieren konnte, dass es nicht zu wirklich Engpässen gekommen ist. Also vorbereitet sein, bevorratet zu sein, das macht wirklich Sinn. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, sich ganz speziell nur auf ein Szenario festzulegen, sondern viel wichtiger ist es, so etwas wie einen Notfallbauchladen zu haben, einen Werkzeugkoffer, mit dem man sich dann letzten Endes in jeder Situation bis zu einem gewissen Grad helfen kann. Das ist natürlich der eine eher da in einer hochwassergefährdeten Situation, ist jemand anders, der an exponierten Stellen lebt, wo vielleicht Stürme, Gewitter eine gewisse Relevanz haben oder auch Murenabgänge und Ähnliches oder Lawinensituationen. Das gehört dazu. Aber ich glaube, wichtig ist, einen Bauchladen für die unterschiedlichsten Notfälle zu haben. Da ist Seuche, da ist Blackout, Hochwasser eben nur eine Facette daraus. Und ich glaube, so muss man aufstellen und sich nicht komplett auf ein Szenario sozusagen einschwören.
Sie als Experte, was haben Sie da zu Hause alles? Gibt es da sowas wie so ein Notfallkammerl?
Naja, Notfallkammerl gibt es nicht, aber wir sind zumindest so aufgestellt, dass ich sage, ich kann einen Raum mit Brennstoffen so heizen, dass wir es warm haben. Ich habe durchaus in der Kühltruhe immer wieder so einzeln eingefrorene Essenspakete, ob das ein Gulasch ist, ein Ragout ist oder Gemüsesuppen oder ähnliches sind. Ich habe natürlich auch einen gewissen Teil an Konserven, an Brot und Nudeln und so weiter, was man halt braucht. Trinkwasser, also zumindest für jeden im Haushalt immer ein 6er-Tragerl mit 1,5 Liter Trinkwasser, wurscht für was man es am Ende des Tages braucht. Die Kunst ist aber nicht, das anzuschaffen und wohin zu stellen, sondern die Kunst ist, das anzuschaffen, was man auch wirklich in der Routine konsumieren würde, um den Umschlag zu schaffen. Und aus meiner Sicht, also gestehe ich auch für mich selbst, ich bin nicht auf 14 Tage vorbereitet, aber so ein Zeitfenster von 3 bis 5 Tagen kann ich bestimmt abdecken oder vielleicht sogar eine Woche. Es gibt Gaskartuschen, es gibt Gasgriller und so weiter. Also so viel, dass man sich wirklich behelfen kann. Und ich habe das eigentlich immer versucht, meinen Kindern auch so mit dem Campen ein bisschen beizubringen. Wir sind oft fischen gegangen, wo wir vielleicht einmal Nacht übernachtet haben und mit Gaskocher etwas zubereitet und gekocht haben. Und ich glaube, um das geht es. Also einfach aufgestellt sein, vorbereitet zu sein, aber nichts dabei zu übertreiben. Das bringt es ja nicht.
Aber wir müssen jetzt keine Panik machen, nur weil ein Katastrophenschutzexperte die nächste Katastrophe eventuell schon am Papier hätte, kommt jetzt nicht übermorgen ein Blackout.
Na, davon wollen wir nicht ausgehen. Und ich meine, es ist ja unsere Aufgabe, immer gedanklich einen Schritt zumindest voraus zu sein und einmal zu sagen, na, was wäre wenn, wie würden wir denn damit umgehen? Uns muss halt klar sein, dass gerade solche technischen Ereignisse wie das Blackout, es würde ja schon reichen, wenn alleine das Internet betroffen ist, was doch schon alles bei uns nicht funktionieren würde. Das sind also sehr komplexe Situationen, die wirklich auf die gesamte Bevölkerung durchgreifen. Und das macht diese Situation so schwierig. Und was noch dazu kommt, wir werden gerade bei solchen Szenarien, wenn ich an Blackout denke, einfach große Probleme in der Kommunikation haben. Und das ist ja etwas, womit wir so schlecht umgehen können. Daher glaube ich, geht es gar nicht immer so sehr darum, habe ich einen Schutzraum, habe ich ein Notstromaggregat, wie viel Lebensmittel bevorrate ich und wo habe ich das Trinkwasser? Vielfach geht es auch darum, einfach einfache Pläne zu haben, wie führe ich die Familie wieder zusammen, damit ich da niemanden suchen muss. Wie treffen wir uns wieder? Wo treffen wir uns wieder, wenn die Kommunikation ausfällt? Wie tauschen wir uns aus, ob alles in Ordnung ist? Ich glaube, da gibt es so viele Soft Skills, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, die aber gerade in so einer Situation, wenn es umsetzt, binnen Minuten umsetzt und alles sofort betroffen macht. Das macht die Situation komplizierter und deswegen beschäftigen wir uns damit.
Die Pläne vieler Salzburger, die nächsten Pläne beschäftigen sich wahrscheinlich mit dem Sommerurlaub. Werden Sie wegfahren?
Also ich werde jedenfalls in Österreich bleiben. Ich habe wieder mal Burgenland auf dem Programm, wo ich gerne 2 Wochen hinunterfahren würde. Da ist letztes Jahr sehr wenig gegangen. Ich habe wieder Kärnten auf dem Programm, fahre also unglaublich gern nach Kärnten, weil ich einfach gern dort an den Seen bin. Gehe auch leidenschaftlich gern fischen, bin zwar nicht sehr erfolgreich, aber allein das Rundum macht mir schon sehr viel Freude. Werde also in Österreich bleiben und gibt mir auch die Möglichkeit, eigentlich zeitnah immer wieder auch zurückkehren zu können, falls etwas Gröberes ausbricht. Ich habe mir das so angewöhnt, allein schon in meiner Zeit als Bürgermeister. Und Österreich ist da wunderschön und die Wege sind recht kurz. 2 bis 4 Stunden schafft man es fast durch ganz Österreich, oder von ganz Österreich aus wieder nach Salzburg zu kommen. Und das passt gut für mich.
Markus Kurz, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sommerurlaub.
Dankeschön.
Sag herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön, Ihnen auch.